wie der Emissionshandel die Klimaerwärmung begrenzen kann. Der Preis ist heiß. Der ökonomische Klimapodcast mit Nils Hesse und Johannes Eber.
Heute geht es um eine große Frage. Kann der globale Emissionshandel in absehbarer Zukunft Wirklichkeit werden? Wir haben dazu mit dem Umweltökonomen Benjamin Görlach gesprochen, Senior Fellow am Ecologic Institute. Konkret geht es um die weltweite Verbreitung von Emissionshandelssystemen, um die Möglichkeit der Verknüpfung dieser Systeme und um die Möglichkeiten der deutschen Klimadiplomatie, den Ausbau und die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen zu befördern. Hallo Johannes, heute richten wir jetzt mal richtig unser Basiscamp ein, um auf unsere klimapolitische Reise zu gehen.
Hallo Nils, ja, ich bin dabei.
Okay, also um beurteilen zu können, wie lange unsere Reise wird und ob der Emissionshandel irgendwann dann auch mal bei einem globalen Klimaclub endet, dazu müssen wir jetzt erstmal die Bestandsaufnahme machen, wo stehen wir eigentlich in der Welt? Also welche Länder haben bereits so eine CO2-Bepreisung oder vielleicht sogar ein Emissionshandelssystem? Wie wird darüber in internationalen Organisationen und Konferenzen diskutiert und welche wesentlichen Hindernisse gilt es zu überwinden, damit wir die Systeme irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft vielleicht auch mal verknüpfen? Da gibt es schon einige von diesen Emissionshandelssystemen, ungefähr 20 weltweit, und eine ähnliche Zahl ist zurzeit in Planung.
Wow, 20 und mehr in Planung. Ganz ehrlich, mir sind die wenigsten bisher bekannt. Du hast ja auch mit einem Experten gesprochen. Ich bin sehr gespannt da heute. Ich kenne ein paar wenige in Neuseeland. Gibt es eins, USA, in manchen Bundesstaaten, in China, dann hört es ehrlicherweise bei mir schon auf. Mir fehlt da ein wenig der Überblick oder ziemlich sehr sogar der Überblick. Und auch was so den Ausbau in den verschiedenen Ländern betrifft. Meine ja etwas unfundierte These wäre, dass in Europa mit dem ja bestehenden, schon relativ lange bestehenden EU-ETS, diesem Emissionshandelssystem, dass das am weitesten fortgeschrittenste in der Welt ist. Würdest du das auch so sehen?
Ja, und zum gewissen Teil aber auch nein. Aber lassen wir mal unseren Experten zu Wort kommen. Also ich habe mit einem echten Veteran in der globalen Klimapolitik gesprochen, Benjamin Görlach. Und der weiß, was es auf der Welt für Emissionshandelssysteme gibt. Und was Benjamin Görlach genau macht und was er mit dem Emissionshandel zu tun hat, das lassen wir ihn am besten mal selbst erzählen.
Mein Name ist Benjamin Görlach und ich bin Senior Fellow am Ecologic Institute von Hause aus Volkswirt und arbeite tatsächlich schon seit inzwischen, ich glaube, 16, 17 Jahren am Thema Emissionshandel, also schon ein ganzes Weilchen. Unter anderem koordiniere ich ein EU-Forschungsprojekt namens 4iTraction, wo es darum geht, wie man EU-Klimapolitik in Richtung transformativer Klimapolitik weiterentwickeln kann. Wir sind aber auch Partner im Ariadne-Projekt in Deutschland. Und spezifisch zum Emissionshandel gibt es unter anderem zwei sagen Referenzen, die da eine Rolle spielen. Ich hatte das Vergnügen oder habe das Vergnügen seit 15, 14 Jahren gemeinsam mit Kollegen eine Reihe von Capacity-Building-Fortbildungsmaßnahmen zu Emissionshandel durchzuführen. Da haben wir also über die Jahre auf allen Kontinenten ungefähr insgesamt 20 Summer Schools zu Emissionshandel durchgeführt und da also an die 600 Teilnehmer die Grundlagen vermittelt. Und wir haben dieses Jahr gemeinsam mit Adelphi einen Bericht für die Weltbank quasi als Ghost Author geschrieben oder co-editiert, die State and Trends of Carbon Pricing, was sozusagen eine der zentralen Veröffentlichungen in diesem Bereich ist auf internationaler Ebene.
Benjamin Görlach weiß, was in der Welt los ist, welche Emissionshandelssysteme es gibt und welche in Planung sind. Und das hat er jetzt hier auch nochmal genauer ausgeführt.
Insgesamt ist es tatsächlich so, dass wir erfreulicherweise einen Zuwachs bei dem ganzen Feld CO2-Bepreisung sehen. Das wächst zwar vielleicht langsam, aber es wächst stetig und inzwischen sind knapp 25% der weltweiten Treibhausgasemissionen von einem CO2-Preis erfasst. Wenn ich CO2-Preis sage, dann ist das Emissionshandel und CO2-Steuer, wobei der größere Teil dieser genannten 25% entsteht durch ein Emissionshandelssystem. Wir haben auch zuletzt jetzt gesehen, dass es durch die Energiepreiskrise keinen sehr starken Rollback gegeben hat. Gab es ein paar Länder, unter anderem ja auch Deutschland, die geplante Erhöhungen verschoben haben, sagen auch die Einführung von Systemen verschoben haben. Das waren aber Einzelfälle. Im Großen und Ganzen sagen, bleibt dieser Trend da ungebrochen zu einer Erweiterung des Instrumentes. Weil Sie nach den konkreten Zahlen fragten, es gibt tatsächlich 22 Länder, die einen Emissionshandel auf nationaler Ebene als Instrument einsetzen. Und dazu kommen dann nochmal 30 subnationale Instrumente, also wo es Gebietskörperschaften gibt. Das können Bundesstaaten sein in Ländern wie Kanada, USA oder Mexiko, aber in Japan und China tatsächlich auch auf der Ebene von einzelnen Städten, wobei diese Städte dann wiederum so groß sind wie Länder in Europa. Das heißt, da sind Städte wie Shanghai, Peking oder auch Tokio in Japan dabei, die auf kommunaler Ebene praktisch einen Emissionshandel betreiben. Das sind also 22 Länder, die national nur ETS machen und 30 Gebietskörperschaften. Und dazu kommen dann nochmal 19 weitere Länder, die ETS und Steuern kombinieren, sodass man also insgesamt, sagen wir mal jetzt auf nationaler Ebene schaut, dann sind es knapp über 40 Länder von um die 200 Staaten weltweit, die ein solches Instrument haben. Und dann eben nochmal sehr viel Subnationales.
Ja, das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, dass das Emissionshandelssystem schon so weit verbreitet ist oder sind, die Emissionshandelssysteme. Und es sind nicht nur in der Zahl viele, also in der Anzahl, sondern auch der Umfang mit 25% aller weltweiten Emissionen. Das ist beeindruckend, finde ich. Auf der anderen Seite sagt ja die Erfassung der Emissionen noch wenig darüber aus, wie sehr diese Emissionen dann auch innerhalb eines solchen Systems reduziert werden. Deswegen nochmal die Frage, wie weit sind diese Systeme denn bisher entwickelt, Nils? Weißt du was darüber? Oder anders gefragt, wie wirksam sind sie eigentlich, gerade im Vergleich zum bestehenden europäischen Emissionshandelssystem?
Ja, mache ich wie eben und wie vielleicht noch öfter in dieser Episode. Ich gebe diese Frage einfach mal an unseren Experten weiter, weil den habe ich sowas Ähnliches gefragt. Hier nochmal Benjamin Görlach.
Der europäische Emissionshandel hat also als erstes und größtes System auch ein bisschen den Standard gesetzt für andere Instrumente. Und deswegen gibt es da schon ein paar Ähnlichkeiten, sage ich mal. Es gibt aber eben auch eine große Reihe von Unterschieden zu den anderen Systemen. Inzwischen ist sozusagen seit dem letzten Jahr das EU-ETS nicht mehr das größte System, sondern ist abgelöst worden vom chinesischen Emissionshandel, der insgesamt über 4 Milliarden Tonnen, also 4,5 Gigatonnen abdeckt, wobei die Datenlage da auch nicht so ist, wie man sich es wünschen würde, aber wir gehen davon aus, dass es ungefähr dreimal so groß ist wie der europäische Emissionshandel. Die Systeme in den USA, die es da auf Bundesstaatenebene gibt, funktionieren im Prinzip auch ähnlich, unterscheiden sich aber zum Beispiel dann im Anwendungsbereich. Also das kann weniger sein. Die Ostküste der USA hat ein System, das nur den Strom abdeckt. Also anders als der europäische Emissionshandel, der auch die Industrie und den Flugverkehr mit reinnimmt, ist das also nur die Strom- und Wärmeerzeugung an der Ostküste. Dann gibt es aber in Kalifornien wieder das Gegenbeispiel von einem Emissionshandelssystem, was von Anfang an nicht nur Energiesektor und Industrie, sondern auch noch Gebäude und Verkehr mit abgedeckt hat, was also von Anfang an sehr breit angefangen hat. Und insofern gibt es da eine gewisse quasi interne Differenzierung, was aber auch natürlich der Tatsache geschuldet ist, dass die Länder alle unterschiedlich sind, an unterschiedlichen Entwicklungsstufen stehen und aber auch ihre Emissionsprofile sehr, sehr unterschiedlich sind. Dann gibt es Länder wie Neuseeland, die halt eine sehr große Forst- und Landwirtschaft haben und deswegen sich gefragt haben, wie können wir denn sozusagen in unserem Emissionshandel das dann eben auch mit abbilden, was in anderen Ländern eine deutlich geringere Rolle spielt. Vielleicht noch ein Wort zu den Preisen, weil Sie auch danach fragten. Da ist es so, dass der europäische Emissionshandel nicht nur das System, das älteste System ist, sondern auch das System, was aktuell die höchsten Preise sieht. Das war nicht immer so. Es hat sozusagen eine sehr lange Durststrecke gegeben, wo die Preise in Europa auf sehr niedrigem Niveau verharrt sind. Aber die letzten 4-5 Jahre hat man dann einen deutlichen Aufwärtstrend gesehen und deswegen ist das jetzt eben also auch deutlich höher, als das in anderen Systemen der Fall ist. Aber auch da sieht man sozusagen, dass die Trends schon in Richtung Konvergenz, weiß ich nicht, aber sie steigen auch in anderen Systemen. Also die Preise, die man in den USA sieht, so 30 Euro rum pro Tonne, das ist ein bisschen weniger als die Hälfte, Richtung ein Drittel von dem, was wir in Europa haben, ist also deutlich günstiger, aber auch da ziehen die Preise sozusagen an und sind im Steigen begriffen. In den Systeme, die in Schwellenländern sehen, Mexiko, Südkorea, eben auch China, sehen wir grundsätzlich auch tendenziell niedrigere Preise. Die sind dann im niedrigen zweistelligen Bereich in der Regel.
Okay, ich verstehe, die Emissionshandelssysteme sind sehr unterschiedlich, und zwar hinsichtlich, welche Emissionen erfasst werden und auch hinsichtlich der Höhe der Preise.
Ein weiterer Unterschied ist, dass die Systeme nicht alle einen Pfad vorgeben, der irgendwann auch bei Netto Null endet. Also so einen Pfad haben wir ja bei uns in Europa, im EU-ETS. Großbritannien hat ein System mit so einem Pfad, der auf Null zugeht, Kanada und zum Teil die Bundesstaaten USA auch. Andere Emissionshandelssysteme wie China haben so einen Pfad nicht. Und dafür, dass die das aber noch nicht haben, dafür zeigt Herr Görlach durchaus Verständnis, denn die bauen ja ihr Emissionshandelssystem gerade erst auf und müssen jetzt genauso Schritt für Schritt da vorgehen und verschiedene weitere Elemente einführen, wie wir das auch in Europa bei unserem EU-ETS gemacht haben. Hören wir nochmal, was Benjamin Görlach speziell zu China sagt.
China hat tatsächlich schon seit 10 Jahren Pilot-Emissionshandelssysteme eingeführt. Das betrifft 6 Städte und 2 Provinzen. Das hört sich vielleicht nicht so nach viel an, aber diese 6 Städte und 2 Provinzen zusammengenommen sind auch roundabout, glaube ich, ein Drittel der chinesischen Wirtschaftsleistung und ungefähr ein Viertel der Emissionen. Also das ist sozusagen auch nicht nix. Und aufbauend aus den Erfahrungen aus diesem Pilot-Emissionshandelssystem gibt es eben seit 2021 ein nationales Emissionshandelssystem. Das betrifft erstmal nur die Strom- und Wärmeerzeugung, also die Kraftwerke. Das sind andererseits aber auch schon 40% der chinesischen Emissionen, die darunter fallen. Also es ist ein ordentlicher, entspricht der Größenordnung im Verhältnis sozusagen auch dem europäischen Emissionshandel.
Also was ich aus dem China-Beispiel mitnehme, es dauert seine Zeit, bis das Instrument Emissionshandel ins Laufen kommt. Aber genau das ins Laufen kommen, das tun Emissionshandelssysteme gerade in vielen Ländern auf der Welt.
Ja, und es sind nicht nur die reichen Länder, das finde ich auch interessant, sondern auch Schwellenländer, die den Emissionshandel einführen. Das ist ja nicht selbstverständlich, weil die ja besonders auf die Kosten schauen, weil niedrige Kosten ihre Wettbewerbsfähigkeit ausmacht und die Einführung von solchen Systemen ja die Kosten erhöht. Was glaubst du, was da die Motivation ist?
Ja, die Motivation, solche Emissionshandelssysteme einzuführen, die ist nicht immer rein selbstlos und rein klimapolitisch motiviert. Also es geht eher darum, welchen Anreizen sehen sich Länder ausgesetzt. Und bei diesen Anreizen, da spielt auch eine Rolle dieser neue Grenzausgleichmechanismus CBAM, den die EU gerade einführt. Denn der verändert die Anreize, denen sich auch Länder wie China ausgesetzt fühlen. Und manche Länder wie Südafrika oder Kolumbien, die entscheiden sich auch deshalb für eine CO2-Steuer oder eine CO2-Bepreisung, weil es jetzt solche Grenzausgleichmechanismen und solche Anreize gibt. Benjamin Görlach, der nannte auch noch Mexiko, Indonesien, Südkorea, Türkei und Indien. Und überall da scheint man zu überlegen, auch noch solche Emissionshandelssysteme einzuführen. Und das sind auch nach der Meinung von Benjamin Görlach Länder, bei denen hätte man das vor ein paar Jahren noch nicht gedacht, dass die wirklich auch auf diesen Pfad einschwenken. Und das ist wirklich eine gute Nachricht. Und der CBAM, der scheint tatsächlich viel Nachdenken auf der ganzen Welt in Gang gesetzt zu haben.
Ja, vielleicht hier eine kurze Erläuterung. Was heißt CBAM? CBAM, CBAM steht für Carbon Border Adjustment Mechanism. Also ist der europäische CO2-Grenzausgleichsmechanismus. Und ja, was macht der? Er ist im Grunde eine Zollabgabe. Und wenn EU-Importe aus Ländern gibt, die keinen CO2-Preis erheben, dann wird eben an der Grenze zur Europäischen Union ein CO2-Preis erhoben. Ziel ist, den Wettbewerbsnachteil, den europäische Firmen haben, dadurch, dass sie CO2-Zertifikate kaufen müssen und dadurch ihre Produkte teurer werden, auszugleichen. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass wenn es im Herkunftsland aber einen CO2-Preis gibt, dass dann am Zoll dieser Preis sozusagen verrechnet wird. Ist der niedriger als der CO2-Preis in Europa, dann bleibt eine Abgabe, aber eben nur in der Differenz, und ist er in gleicher Höhe, dann entfällt diese Zollabgabe insgesamt. Und ja, warum erhöht das den Anreiz von Nicht-EU-Staaten, dann eben den CO2-Ausstoß dadurch zu reduzieren, dass man einen CO2-Preis einführt? Ja, ganz einfach, wenn sie eben an der Grenze zur EU keinen Zoll bezahlen, sondern sozusagen selbst diesen CO2-Preis erheben, dann wandert das Geld in den Haushalt desjenigen Landes. Und wenn sie das nicht tun und die Zollabgabe erhoben wird, dann verdienen daran sozusagen die EU-Staaten. Also es ist ein klarer Anreiz durch die Einführung eines solchen Grenzausgleichssystems für Staaten, die nach Europa in die EU importieren wollen, eben auch einen CO2-Preis zu erheben und damit mittelfristig den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Also interessant ist vielleicht noch, dass es ja dieser CBAM, den gibt es seit Oktober diesen Jahres, aber eigentlich nur als Ankündigung, die Staaten bzw. die Unternehmen aus Staaten, die in die EU importieren, die müssen diese Emissionen nur melden aktuell und eine Zahlung wird nicht verlangt und das startet erst im Jahre 2026, meine ich.
Danke für die Erläuterung. Ich habe Benjamin Görlach gefragt, ob es neben diesem CBAM und diesen Anreizen, ob es noch weitere Faktoren gibt, die so eine Einführung von ETS-Systemen weltweit begünstigen. Und er nannte als zwei Faktoren, ob es in diesem Land ausgebildete Märkte gibt und auch inwieweit und wie fundiert die Kenntnisse in diesem Land über das Instrument Emissionshandel sind.
Okay, wenn das so wäre, dann müsste er aber eigentlich in den USA die Errichtung von Emissionshandel quasi, da müssen die federführend sein. Die Märkte dort sind ausgebildet und das ist, kann man sagen, das Mutterland des Emissionshandels, zumindest auf der Forscherseite, wenn man an den amerikanischen Universitäten zu dem Thema, das ist da im Grunde mit erfunden worden. William Nordhaus hat einen Nobelpreis dafür bekommen, aber die gehen ja mit aktuell jedenfalls mit dem Inflation Reduction Act doch eher einen anderen Weg und setzen weniger auf Emissionshandel als auf Subventionen in CO2-arme Technologien.
Ja, für unseren Podcast leider, aber auch, ich glaube, für die weltweite Klimapolitik ist das eine schlechte Nachricht. Und darüber habe ich auch mit Benjamin Görlach gesprochen. Der sieht den Weg, den die USA mit ihrer Subventionspolitik und ihrer Biden-Style-Subventionspolitik gehen, auch eher kritisch, aber auch nicht, sagen wir mal, aussichtslos.
Grundsätzlich ist es tatsächlich so, man muss die USA auf föderaler Ebene wahrscheinlich abschreiben, was den CO2-Preis angeht in der absehbaren Zukunft. Und das ist schlicht und einfach auch der politischen Dynamik in dem Land geschuldet, wo dann von republikanischer Seite alles, was auch nur entfernt nach einer Steuer klingt oder riecht, absolut entschieden abgelehnt wird und absolut toxisch ist. Und deswegen wäre also eine CO2-Steuer ohnehin auf föderaler Ebene kaum vorstellbar, aber das betrifft inzwischen dann auch den Emissionshandel. Also die Hoffnung, dass man sozusagen das als verkaufen kann als ein anderes Instrument, was eben keine Steuer ist, ich glaube, das macht im politischen Diskurs keinen Unterschied. Wir sehen in der Tat, dass jetzt der Inflation Reduction Act quasi, das ist das große klimapolitische Instrument, wozu die USA sich dann doch vielleicht auch überraschend haben durchringen können. Was schon auch sehr ernstzunehmend ist von dem Gewicht, das ist sozusagen, und der Wirkung, die es entfalten kann, aber natürlich ganz anders funktioniert als ein CO2-Preis das würde. Nicht? Es ist eben tatsächlich Industriepolitik, die CO2-arme Lösungen in den Markt hineinsubventioniert und auch Wert darauf legt, dass dabei die inländischen Produktionskapazitäten für diese Technologien aufgebaut werden. Aus ökonomischer Sicht ist das natürlich eine Second-Best-Solution und es wird relativ teuer sein für die USA, aber das ist eben das, was passiert, wenn die First-Best-Solution nicht erreichbar ist, dann muss man sich über die zweit- oder drittbesten Lösungen Gedanken machen. Was aus USA-Sicht natürlich auch interessant ist, dass es ein Instrument ist, was seine eigene Unterstützerbasis sich selber schafft und was wirtschaftliche, politische Abhängigkeiten auch quasi mit einplant und dadurch die Chancen steigert, dass es auch überleben könnte, wenn die Mehrheiten sich wieder ändern, was man in den USA natürlich auch mal bedenken muss.
Zwei für mich neue und sehr interessante Aspekte. Zum einen, dass die Republikaner in den USA, die ja eigentlich tendenziell für mehr Marktwirtschaft stehen, das marktwirtschaftliche Modell des Emissionshandels eigentlich nicht favorisieren und das insofern auf der Bundesebene schwer zu machen ist. Und zum Zweiten, dass die Art, wie jetzt sozusagen versucht wird, CO2 zu reduzieren, nämlich durch Subventionen, dass das längerfristig insofern erfolgreich sein kann, weil nach einem Politikwechsel eben diese Subventionierung schwer zu kippen ist, weil vermutlich, so verstehe ich Görlach, die dann subventionierten Gruppen, Lobbygruppen so stark sind, dass man das schwer wieder aufheben kann. Also ja, ich stelle fest, es geht in diesem Bereich nicht immer schnell voran und es wird auch nicht immer die bestmögliche Variante für CO2-Reduzierung gewählt, aber es geht doch grundsätzlich, was die CO2-Reduzierung angeht, auch in den USA in die richtige Richtung.
Ja, obwohl ich sagen muss, jetzt erfolgreich in dem Sinne, dass es tatsächlich dann auch bestehen bleibt, ist es vielleicht, solche Technologien zu subventionieren, weil es da eben dann viele gibt, die dafür streiten und sich dafür diese Subventionen dann auch einsetzen. Aber ob das wirklich auch erfolgreich ist, um globale CO2-Emissionen zu mindern, da bin ich ein bisschen skeptisch. Ein Problem ist eben, das sieht man jetzt eben an USA und das sieht man jetzt eben in unserer Folge heute auch, jedes Land geht so seinen eigenen Weg. Und das macht es dann sehr schwierig, um diese ganzen verschiedenen Wege dann irgendwann mal zusammenzuführen und zu einem global einheitlichen System zu kommen. Ein Forum, in dem man die nationalen Anstrengungen eigentlich gut koordinieren könnte, wären die UN-Klimaverhandlungen, die ja derzeit auch in Dubai stattfinden. Und da war man eigentlich auch auf einem guten Weg. Also 1997 im Kyoto-Protokoll, da war der Emissionshandel noch ein prominentes Thema und wurde da auch prominent aufgenommen. Mittlerweile ist er aber in diesen UN-Klimakonferenzen wohl kaum noch ein Thema.
Auf der UN-Ebene in den UN-Klimaverhandlungen ist der CO2-Preis tatsächlich eher ein Randthema, ein Nischenthema. Und das liegt auch an der Art und Weise, wie diese internationale Klimadiplomatie, wie dieses Regime gestrickt ist. Der Grundsatz ist spätestens seit dem Pariser Abkommen, dass einzelne Länder sich auf Ziele verpflichten, aber dass sie selber frei sind in der Wahl der Instrumente. Und es gibt eben dementsprechend sozusagen keine einheitlichen, verbindlichen Instrumente, oder gibt es nicht mehr, die gab es zum Teil unter Kyoto, aber die gibt es in dieser Form eben nicht mehr.
Das sind keine guten Nachrichten. Wir sind ja nicht nur der Überzeugung, dass der Emissionshandel das beste Instrument grundsätzlich ist, sondern dass es eben gerade diese länderübergreifende Verknüpfung braucht, damit es wirksam und eben auch günstig sein kann, dass eben dort CO2 reduziert wird, wo es eben die niedrigsten Kosten hat. So, also Nils, was glaubst du, warum kommt man da nicht weiter?
Ja, also Emissionshandelssysteme zu verknüpfen, das ist wirklich keine triviale Sache. So viel habe ich gelernt. Und dass wir da kein Forum haben, bei dem man diese Sachen bespricht und koordinieren kann, das ist nur ein Problem von mehreren. Ja, ich gebe dir mal wieder an Benjamin Görlach, der beschreibt noch andere Probleme.
Also eins der interessanten Elemente beim Emissionshandel ist in der Tat die Option, dass man das auch eben über Landesgrenzen hinweg verknüpfen kann. Das heißt, dass dann auch wirklich Emissionsberechtigungen von einem Land ins andere verkauft werden und auch in beiden Ländern genutzt werden können und auf diese Weise einen gemeinsamen verknüpften Markt entstehen lässt. In der Praxis ist das bisher beschränkt auf sehr wenige Anwendungsfälle. Also die Schweiz zum Beispiel hat einen nationalen Emissionshandel, den sie mit dem europäischen verknüpft hat. Das ist also nicht ganz das gleiche wie der europäische Emissionshandel. Es funktioniert schon noch ein bisschen anders, aber die Schweizer Berechtigungen können in der EU genutzt werden und andersrum. Und auf die gleiche Weise hat sich der kalifornische Emissionshandel zum Beispiel mit der kanadischen Provinz Quebec verknüpft. Und auch da sozusagen gibt es einen integrierten Markt. Es gab sozusagen in den 10er Jahren oder 0er Jahren gab es dann diese Idee, diese Hoffnung, dass sich daraus dann vielleicht auch ein globaler Markt irgendwann bottom-up ergeben würde über Verknüpfungen zwischen diesen einzelnen Systemen. Da ist aber etwas Ernüchterung eingekehrt, würde ich denken, da man einfach festgestellt hat, es ist doch in der Praxis relativ langwierig, diese Verknüpfung zu verhandeln und auch durchzuhalten. Und es erfordert eben auch ein sehr hohes Maß an Vertrauen in den Partner, mit dem man sich verknüpfen möchte. Denn würde eben bedeuten, also die Zertifikate, die man da kauft, die können dann auch 1:1 eingesetzt werden. Das heißt aber auch, ich vertraue dem Verknüpfungspartner, dass das mit der Messung der Emissionen, mit der Berichterstattung, dass das da alles auch sauber ist und funktioniert, dass diese Zertifikate also auch genauso werthaltig sind. Wo man aber tatsächlich Hoffnung haben darf und was sozusagen sich auch tatsächlich schon entwickelt, das sind eher so regionale Cluster, regionale Zusammenarbeit. In Europa sehen wir das schon ein Stück weit. Der Emissionshandel, wie gesagt, die Schweiz ist verlinkt und dann kommt der europäische Emissionshandel also auch in Norwegen und Island und Liechtenstein zur Anwendung. Das sind also drei Länder, die einfach mitmachen und die 1:1 die Regularien übernommen haben, auch wenn sie nicht EU-Mitglieder sind. Und es gibt eben so verschiedene Kandidaten an der europäischen Peripherie, die auch dabei sind, Systeme aufzubauen. Das wäre jetzt Ukraine zum Beispiel, Türkei, eventuell gibt es auch noch Kandidaten in Nordafrika. Wo auch immer da sozusagen Emissionshandel entwickelt wird, dann passiert das schon in der Regel mit einem Blick nach Europa und mit dem Gedanken, wir wollen perspektivisch das dann eben auch mit dem europäischen Handel verknüpfen. Und Ähnliches, denke ich, kann man sich auch vorstellen, dass sich in Nordamerika entwickelt. Da haben wir mit Mexiko, Kanada und eben den Bundesstaaten in den USA schon einige Player, die solche Systeme betreiben. Es gibt eben schon einen internationalen Link zwischen Kalifornien und Quebec. Und das wäre also durchaus auch vorstellbar, dass sich da dann das langsam erweitert und dann, wer weiß, vielleicht irgendwann Kolumbien auch mitmacht oder Chile oder andere Länder, die da in diese Richtung gehen wollen. Wo ich skeptischer wäre, wäre sozusagen das große Linking zwischen EU und China oder solche Fragen, denn ich glaube, da sind einfach die politischen Hürden und Hemmnisse relativ groß. Um vielleicht an der Stelle auch noch sozusagen einmal so ein bisschen einen Schluck Wasser in den Wein. Diese Idee, dass man sozusagen einen weltweiten einheitlichen CO2-Preis hat, das ist natürlich sozusagen der heilige Gral der Klimaökonomie und da auch ein sozusagen populäres Postulat, zu sagen, das wäre doch sozusagen die Lösung für alle Probleme. Das wäre natürlich auch in der Tat aus vielerlei Hinsicht fantastisch, aber aus sehr vielen Gründen ist es einfach keine reale Handlungsoption und deswegen auch kein wirklich reales Ziel.
Können Sie nochmal die drei wichtigsten Hindernisse nennen, warum das kein reales Ziel ist?
Also das eine, es wird immer Länder geben, für die Emissionshandel einfach nicht das richtige Instrument ist. Insbesondere Länder, die weniger entwickelt sind. Emissionshandel ist schon administrativ, hat seine Herausforderungen, auch was die rechtliche Umsetzung angeht, was verlässliche Emissionsmessung angeht. Da müssen schon ein paar Basics erfüllt sein und deswegen gibt es, glaube ich, einige Länder, für die das einfach nicht das richtige Instrument ist oder erst sehr viel weiter in der Entwicklung eine Rolle spielen würde. Es gibt auch, wir sprachen vorhin über verschiedene Sektoren und Emissionsprofile. Es gibt natürlich viele Emissionsquellen, gerade im Bereich Landnutzung, wo wir sehr viele diffuse Quellen haben und auch einfach sehr, sehr viele Quellen haben, sodass man das kaum verlässlich messen kann. Und wenn das einen großen Anteil der Emissionen in einem Land ausmacht, auch dann kann man sich fragen, ob Emissionshandel tatsächlich das richtige Instrument ist. Es gibt aber auch einen sozusagen fundamentaleren Punkt, weswegen man bei diesem einheitlichen CO2-Preis da ein Fragezeichen setzen muss. Und das geht zurück auf sozusagen ein Grundprinzip in der internationalen Klimapolitik, die Common but Differentiated Responsibilities. Also dass also die Länder zwar alle gemeinsam verantwortlich sind, den Klimawandel zu bekämpfen, aber dass diese Verantwortung unterschiedliche Akteure unterschiedlich stark trifft. Jetzt ist aber der CO2-Preis ist quasi die Maßzahl für klimapolitische Ambitionen und deswegen ein einheitlicher CO2-Preis würde auch bedeuten, dass diese Ambition in der EU genauso hoch ist wie in Uganda oder in China oder in Bolivien.
Wenn ich da kurz einhaken darf, da gibt es doch schon verschiedenste Möglichkeiten, das auch wieder auszugleichen. Also da könnte man ja durchaus, sagen wir mal, dass die Zertifikate dann in solchen Ländern umsonst ausgegeben werden oder andere Unterstützungen noch dann dabei erfolgen. Und also das ist ja durchaus jetzt möglich, da auch dann wieder solchen Bedingungen gerecht zu werden.
Das ginge, also das ist ein guter Punkt. Natürlich könnte man sozusagen das Problem dann so lösen, dass man einfach quasi zum Beispiel CO2-Zertifikate auf einer Pro-Kopf-Basis über alle Länder verteilt. Und das würde dann bedeuten, dass man einen sehr großen Transfer in ärmere Länder damit organisiert. Dann wäre dem Gerechtigkeitsproblem in der Tat wäre Genüge getan. Das ist allerdings, glaube ich, relativ schwer vorstellbar, wiederum, wie man das, diesen Art, die politische Zustimmung für einen solchen Transfer zu bekommen in den Ländern, die es zahlen müssten, stelle ich mir sehr schwierig vor, aber eben auch verlässlich dafür zu sorgen, dass es dann bei den richtigen Empfängern ankommt. Auch das ist eine Herausforderung, sage ich jetzt mal.
Die Sache ist also einigermaßen kompliziert, stelle ich fest. Interessant, aber kompliziert. Aber ganz ehrlich, es hat ja auch keiner behauptet, dass der Weg zu einem funktionierenden weltweiten Emissionshandel ein Spaziergang wird. Und ganz ehrlich, mich ermutigt das Gehörte mehr, als es mich entmutigt. Denn schließlich sind Fortschritte möglich und finden ja auch statt.
Ja, es ist ermutigend, was Herr Görlach da so macht und was er da erfahren hat und wie es auch gerade in den letzten Jahren vorangeht. Und es ist meine Erfahrung, auch die ich so im nationalen Europäischen auch gemacht habe, ist, oft sagt man, es klappt nicht, es wird ganz schwierig. Und eigentlich hat in der Geschichte des Emissionshandels mehr geklappt, als viele diesem Instrument zugetraut haben. Und insofern, also ich glaube, das macht schon Sinn, diese Arbeit zum Beispiel, die Herr Görlach macht, der ist 14 Jahre in verschiedene Länder gereist und hat da die Kapazitäten mit aufgebaut, damit man solche Emissionshandelssysteme dann auch in der Verwaltung umsetzen kann und die dann auch aufsetzen und laufen lassen kann. Und ich denke mal, das ist gut investiertes Geld der EU-Steuerzahler, solche kapazitätsbildenden Maßnahmen zu unterstützen. Und neben der EU, da engagieren sich da ja auch andere Institutionen. Herr Görlach nannte die Weltbank, die G7 und die G20 und auch den Klimaclub der G7, dieses Instrument, das Olaf Scholz so propagiert. Das nannte Herr Görlach, ich zitiere ihn mal, ein interessantes neues Element in der klimapolitischen Landschaft. Aber auch so viel müssen wir eben sagen, dieser Klimaclub, der wird, so wie es aussieht, nicht das führende Gremium sein, um die CO2 Bepreisung weltweit voranzutreiben. Und das liegt vor allem an den USA und Japan. Die tun sich beide schwer mit dem Instrument. Und da hat Herr Göllach es so gesagt, also USA und Japan, die wollen wohl nichts unterschreiben, wo sie sich dazu verpflichten würden, in die Richtung der CO2-Bepreisung irgendwas zu machen. Ich habe dann Herrn Göllach noch gefragt, was können denn, wenn es der Klimaclub nicht ist, ansonsten die entscheidenden Instrumente und Meilensteine sein, um den globalen Emissionshandel voranzubringen. Und er nannte dann sowas wie eine bessere Kommunikation dieses ganzen Klimaprojekts Emissionshandel und auch eine bessere Kommunikation, insbesondere der sozialen Frage und auch Instrumente finden, wie man die Einnahmen wieder rückverteilen kann und das Ganze sozial flankieren kann. Das ist wohl sehr entscheidend, damit wir nicht nur in Deutschland, Europa, sondern weltweit vorankommen. Und diese kommunikative und diese soziale Perspektive, das sind ja zwei Perspektiven, mit denen werden wir uns in weiteren Episoden nochmal tiefer auseinandersetzen. Und dann hat eben Herr Göllach wieder das genannt, über das wir schon gesprochen haben, nämlich das Instrument des Grenzausgleichsmechanismus, den wir in Europa schon als CBAM haben. Und da, in diese Instrumente, da steckt Herr Göllach große Hoffnung.
Ich würde tatsächlich, glaube ich, eher mein Geld setzen auf das, was wir jetzt beim CBAM gesehen haben, was potenziell natürlich auch noch andere Länder betreffen kann. Also sagen wir, jetzt haben die Europäer ihren CBAM eingeführt. Womöglich werden wir dann das auch in anderen Ländern noch sehen, die ähnliche Maßnahmen dann ergreifen. Und das positiv gewendet war das natürlich schon ein Beschleunigungsfaktor, der die Diskussion und Entscheidungsfindung in vielen Ländern vorangebracht hat. Was man sicherlich dazu sagen, da noch auch zu sagen kann, ist diplomatische Flankierung des Instrumentes. Das ist die Frage, wo man sicherlich noch mehr hätte tun können und jetzt auch noch mehr tun kann. Sprich also sagen genau da Zuckerbrot und Peitsche. Einerseits zu sagen, der CBAM wird kommen und richtet euch darauf ein. Aber gleichzeitig, wenn ihr wollt, nehmt das doch zum Anlass, Emissionshandel einzuführen. Und hier sind unsere Unterstützungsinstrumente. Das ist, glaube ich, sozusagen diese Flankierungsseite, die noch etwas besser hätte ausgestaltet sein können.
Ja, das fand ich jetzt interessant. Also wenn man genau hinhört, dann hat Herr Göllach, der ja sonst sehr analytisch und, sagen wir mal, bedacht und freundlich formuliert, doch so eine ganz leise Kritik auch an der Klimadiplomatie der Bundesregierung raushören lassen. Und auf die Frage von mir, welches Ministerium denn noch mehr machen müsste, um den Emissionshandel global voranzubringen und ihn zu verbreitern, ob das welches von diesen vieren, die da in Frage kommen, also das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz als Klimaministerium, das Entwicklungsministerium, das Auswärtige Amt oder das Bundeskanzleramt als federführende Institution. Da wollte er sich nicht so genau festlegen, welche von den vieren das wären. Also ich glaube, von allen könnten ein bisschen mehr kommen.
Korrigiere mich, aber in allen vieren mischt die FDP aktuell nicht mit, richtig? Und das ist ja die einzige Regierungspartei, die Verbreitung des Emissionshandels groß auf ihre Fahnen geschrieben hat. Also liegt es vielleicht auch daran, dass deswegen da so wenig Druck aus der Regierung kommt, weil eben in diesen Ministerien, die dafür relevant sind, eben diese Partei, die dafür stark eintritt, nicht sitzt.
Das ist schade, weil es ist ja eher das Baby der FDP, dieser Emissionshandel. Und gerade im globalen Bereich haben die tatsächlich da nicht die Ministerien, die da groß mitsprechen. Ich glaube, die könnten trotzdem etwas noch mehr machen da. Also ich meine, sie sitzen trotzdem am Kabinettstisch und können sich da auch einsetzen. Und die Grundregel, die bleibt klar, der Emissionshandel wird umso wirksamer, umso mehr Sektoren, umso Länder er umfasst. Und da muss man wirklich alle Energie reinlegen. Wenn man wirklich Klimaschutz will, dann muss man den ausweiten. Zum Schluss habe ich Herrn Göllach nochmal gefragt, ob wir aus seiner Sicht irgendwann tatsächlich bei diesem weltweit sektorübergreifenden und länderübergreifenden Emissionshandel ankommen und wenn, wann?
Da braucht man, glaube ich, sehr viel Hoffnung, um da sich das vorzustellen, dass wir ein einheitliches System haben mit einem einheitlichen CO2-Preis. Und da muss man auch, glaube ich, aufpassen, dass man die Latte nicht zu hoch legt, sodass sie dann unerreichbar wird. Das ist, glaube ich, sozusagen auch ein Fehler, den man manchmal im politischen Diskurs sieht, wenn man sagt, wir sind sehr für Klimaschutz und wir sind sehr für CO2-Bepreisung, aber nur, wenn es inhaltlich, wenn alle mitmachen. Und damit implizit verschließt man sich die Möglichkeit, da auch hinzukommen, denn es ist sehr schwer vorstellbar, dass wirklich alle mitmachen. Allerdings, die gute Nachricht ist, dass vielleicht auch gar nicht die relevante Frage ist, ob wirklich alle mitmachen und ob alle Emissionen damit drin sind, sondern es gibt sozusagen einen vielleicht Anwendungsbereich, der relevanterweise erschlossen werden kann, der ist aber deutlich niedriger als die 100% aller Emissionen in allen Ländern. Das heißt, wenn man also sagt, wir nehmen die Emissionen weg, die in Least Developed Countries, denen da sozusagen die Länder auch andere Sorgen haben und auch das Instrument Emissionshandel vielleicht nicht in jeder Form für sie geeignet ist. Und wir schauen bei den Sektoren nochmal ein bisschen genauer hin und nehmen sozusagen Landnutzung und andere raus, die Landwirtschaft, Forstwirtschaft und sowas, die sehr schwer zu messen sind und wo es verlässliche Systeme sehr schwer vorstellbar sind und vielleicht sozusagen noch ein paar andere Sektoren, die ähnlich beschränkt sind. Wir nehmen sozusagen nur die relevanten Größenordnungen, also Energie, Industrie und vielleicht auch Verkehr. Dann landet man eben nicht bei 100% Abdeckung, sondern dann landet man vielleicht, je nachdem wie wir uns rechnen, bei 60% oder 70% Abdeckung.
Okay, super. 60-70% Abdeckung. Können wir schaffen? Bis wann?
Naja, es geht da ja leider in Sprüngen voran und für die Sprünge braucht man dann halt die entsprechenden Akteure dabei. Das heißt, wenn China allein hat, ich weiß nicht was, das müsste ich jetzt genau wissen, aber das war sozusagen ein deutlicher Sprung in der Abdeckung und wenn die USA da mitmachen würden, wäre das noch ein deutlich größerer Sprung. 60-70%, ich würde mal hoffen, bis 2040 kommen wir dahin.
Viel gelernt. Passiert weltweit viel in Sachen Emissionshandel, aber es ist ein richtig langer Weg, bis wir weite Teile des weltweiten CO2-Ausstoßes in ein solches System integrieren. Und auch das ist mir klar geworden, zu 100% werden wir das vermutlich nicht erreichen, aber vielleicht ist das auch gar nicht wirklich notwendig. Ich freue mich jedenfalls auf die nächsten Folgen.
Tschüss und danke an alle Zuhörer und nicht vergessen, der Preis ist heiß.